Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge und mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Ich begrüße sehr herzlich Thorsten Röwe. Guten Morgen.
Guten Morgen, freue mich dabei zu sein.
Ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Ihr fragt euch vielleicht, woher kennen Herr Röwe und ich uns? Tatsächlich ist er mein Dozent am Sport Business Campus für Personalmanagement. Wie bin ich denn so als Student, Herr Röwe?
Ach Gott. Ich glaube, alle, die im Sportbusiness Campus studieren, sind irgendwie erstmal Fußball und Sport verrückt. Das ist schon mal sehr gut. Und das ist einfach etwas, was dann auch Spaß bringt, weil man sehr gut vermischen kann, das, was man vermitteln will in dem Studium und immer wieder auch über Fußball insbesondere zu sprechen. Und das bringt einfach Spaß.
Das auf jeden Fall. Und Sie sind ja auch ein Mann mit Fußballexpertise. Ich meine, sonst wären Sie ja auch nicht hier im Podcast. Und noch eine ganz besondere Geschichte. Sie haben ja diese Podcast-Aufnahme beim SBC-Casino-Abend gewonnen tatsächlich.
Das ist richtig. Da gab es also so einen Wettbewerb und da hat man Lose gewonnen. Und ja, tatsächlich habe ich eins von 100 Losen gehabt, was genau diesen Podcast gewonnen hat. Die Stimmung dann im Casino bei dieser Veranstaltung war einfach so, dass man gesagt hat, naja, so ganz falsch ist diese Wahl nicht. So ein bisschen Ahnung hat er schon über Fußball.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, Sie haben ja unter anderem Bezug zur Spielvereinigung Greuther Fürth, dann natürlich noch zum SC Eltersdorf, die es ja leider nicht in die Regionalliga geschafft haben, wie ich gesehen habe. Ganz knapp am letzten Spieltag noch den Aufstieg verpasst, ne?
Ja, das ist richtig. Ich bin Pressesprecher unter anderem eben beim SC Eltersdorf und wir hätten nur einen einzigen Punkt gebraucht, um aufzusteigen in die Regionalliga oder zumindest in die Relegation zu gehen. Ja, und das haben wir halt vermasselt am letzten Spieltag, wie es nun mal so ist im Fußball. 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn du vorne keine Tore machst, dann und hinten eins bekommst, verlierst du halt. Und so sind wir wieder mal Dritter und müssen nächstes Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Aber es gibt Schlimmeres, aber die Enttäuschung war schon groß.
Das kann ich mir vorstellen. Aber ein altes Motto heißt ja weiter, immer weiter, wie der liebe Oliver Kahn ja schon immer sagte. Und aufgeben darf natürlich keine Option sein.
Keine Option, richtig.
Sehr, sehr gut. Ja, Herr Röwe, Sie wollten noch was sagen?
Ja, zur Spielvereinigung, was Sie gesagt haben, welche Beziehung dazu besteht. Ich war früher selber Trainer im Jugendbereich bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Dann ging es beruflich zeitlich nicht mehr, aber ich habe immer wieder den Weg zur Spielvereinigung gefunden und unter anderem die Zertifizierung des Nachwuchsleistungszentrums dort verantwortet vor einiger Zeit und bin immer wieder dort auch tätig, so ein bisschen in der Beratung. Insbesondere kümmere ich mich da auch um Fragen des Nachwuchses. Wenn ich gefragt werde, dann gebe ich auch mal einen Rat dazu. Das bringt Spaß und ist auch völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall. Und was den Nachwuchsbereich bei der Spielvereinigung Greuther Fürth angeht, da kommen ja schon immer wieder sehr talentierte Jungs in die Profimannschaft und so auch in den Profifußball. Berühmte Beispiele sind da natürlich David Raum, Anton Stach, wobei Anton Stach ja dann aus der Jugend des VfL Wolfsburg zu den Fürthern erst in die zweite Mannschaft gekommen ist und dann zu den Profis. Und ich selbst habe ja auch am Klebert Campus da studiert. Also es sind auf jeden Fall gute Voraussetzungen dort gegeben. Und wir sehen es ja auch oder haben es auch in dieser Saison bei der Spielverhandlung gesehen. Viele junge, talentierte Spieler haben dort die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln. Deswegen.
Das ist richtig. Es ist halt einfach die Philosophie des Vereins aus der Not heraus vielleicht auch geboren, weil auf Rosen gebettet ist man finanziell nicht. Aber es ist absolut die Philosophie, die im Verein seit vielen, vielen Jahren herrscht und die durch Rashid Assouzi und Holger Schwiewagner, die beiden Geschäftsführer, nach vorne getrieben wird. Und das geht im Nachwuchsleistungszentrum los. Natürlich David Raum, der mit 8 Jahren dahergekommen ist, aber auch Spieler wie Edgar Priep, der jetzt wieder zurückgekommen ist, der lange Zeit in Hannover und Düsseldorf war, Serchan Sarara, der beim VfB Stuttgart war und so weiter, sind Beispiele dafür, dass auch in der Vergangenheit viel gelaufen ist. Daniel Adlung, Hilbert und. Dann gab es eine Zeit, wo nicht so viel passiert ist. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es im Verein anders gelaufen ist, sondern man braucht dann auch Glück, dass man im richtigen Moment die richtigen Spieler auch entwickeln kann. Dazu gehört ja nicht nur das Fußballerische, sondern dazu gehört auch das ganze Umfeld, dass sie richtig geführt werden, dass man auch der Frage nachgeht, was passiert eigentlich, wenn ein Spieler es nicht schafft, denn wir sehen immer nur grundsätzlich, nicht nur bei Fürth, grundsätzlich Spieler, die es schaffen. Wir müssen uns auch mal um die Gedanken machen, um die 99%, deren großer Traum eben nicht vom Profifußball in Erfüllung geht. Und da sehe ich auch ein Stück weit die Verantwortung der Vereine. Ich glaube, dem werden wir in Fürth ganz gut gerecht.
Auf jeden Fall. Ich meine, die schulische und berufliche Ausbildung muss natürlich auch immer im Vordergrund stehen. Weil, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, meistens schafft es nur 1% tatsächlich durch viel Fleiß und Talent, es in den Profifußball zu schaffen. Und ja, die anderen müssen sich dann halt auch anderweitig umschauen.
Ja, man muss den jungen Leuten, auch den Eltern und Beratern einfach auch klar machen, wie groß die Chance ist. Also, dass es erstmal ein Privileg ist, überhaupt in einem Nachwuchsleistungszentrum zu spielen. Dass man dann aber auch sehen muss, wie groß ist die Chance. Das kann man ja ganz leicht ausrechnen. Nehmen wir mal die U19, der 36 Profivereine nur, von denen ja schon viele Spieler schon aussortiert worden sind und die es nicht geschafft haben bis in die U19. Das sind 36 Vereine, das sind rund 800 Spieler, selbst wenn es 2 Jahrgänge sind. So, und wie viel bekommen von diesen 800 denn jedes Jahr einen Profivertrag? Das sind vielleicht 40, 50. Und von denen schafft es auch nur die Hälfte. Also da kann man mal sehen, wie wenig die oder wie gering die Chance ist. Andererseits muss man diesen Spielern aber auch sagen, ihr habt die Möglichkeit, eine gute Ausbildung bekommen zu haben, fußballerisch. Und wenn ihr euch dann auch noch ein zweites Standbein geschaffen habt, schulisch oder dann auch beruflich vom Studium oder mit einer Ausbildung und dann in der Regionalliga spielt, dann ist das immer noch eine großartige Geschichte. Ja. Zu verbissen, den Traum vom Profifußballer nachzugehen, ist, glaube ich, nicht gut. Aber einen gewissen Ehrgeiz braucht man natürlich trotzdem schon, denn man muss sehr, sehr viel investieren. So, das passiert eben in Fürth, wie in anderen, vielen anderen Vereinen auch. Nur in Fürth ist es halt die Philosophie des Vereines, hier die Spieler herauszubekommen. Und man sieht ja auch in diesem Jahr wieder, Sie haben es angesprochen, wir haben mit Abstand die jüngste Mannschaft. Die ist, das Durchschnittsalter liegt unter 24 Jahren, 23,9 ungefähr. Durchschnittsalter in der Liga liegt bei 26,5. So, da sieht man schon diesen Unterschied. Und wenn man dann sieht, wie viel Einsatzzeiten diese Spieler bekommen haben, das sind ja Stammspieler geworden.
Ja,
wenn ich sehe, ein Dietz beispielsweise, der letztes Jahr zu uns gekommen ist für die U23, war dort gleich Spielführer, ist dann reingeworfen worden und ist dieses Jahr Stammspieler gewesen. Wenn man sieht, wie attraktiv dann auch so ein Verein geworden ist für Spieler, die woanders herkommen und sich dort entwickeln wollen. Jonas Urbich im Tor. Ja. Wir haben jetzt Lemperle, der nach Köln zurück muss wahrscheinlich.
Muss, ja, wir brauchen ihn.
Ja, ob es alle so glücklich oder ob es ihn so glücklich macht, aber sei dahingestellt, ist völlig klar. Wir haben dann mit Robert Wagner einen Spieler gehabt. Wir haben auch Spieler verpflichtet, letztes Jahr aus Freiburg, ein Itter, ein John, der dann zurück musste nach
Hoffenheim, ja.
Hoffenheim. Man darf auch nicht vergessen, Spieler, die schon lange dabei sind. Ja, ein Simon Aster beispielsweise, der ist auch erst 23, der ist vor 4 Jahren gekommen und hat die letzten beiden Jahre, nachdem er so ein bisschen Anlaufprobleme hatte oder sich hinten anstellen musste, hat die letzten beiden Jahre Stamm gespielt. Und das ist die Philosophie, die eben der Verein hat. Und da helfe ich auch gerne mit, so ein bisschen dort mit Rat und Tat vielleicht das auch das eine oder andere zu unterstützen. Aber, und das ist auch klar, nur mit jungen Spielern geht es auch nicht.
Das stimmt nicht.
Ein Gerüst mit Ricotta, mit Green, mit Gideon Jung, um nur ein paar zu nennen.
Natürlich, man braucht natürlich gerade auch in schwierigen Situationen, wie Fürth sie auch hatte. Man hat ja zwischenzeitlich auch so eine kleine Leistungs- oder Ergebniskrise gehabt. Und dort braucht man dann vor allem diese erfahrenen Spieler, die jungen Spieler auch an die Hand nehmen, sagen, zusammen schaffen wir es heraus aus dieser Phase. Und am Ende der Saison ist Fürth dann ja auch wieder ein bisschen in Schwung gekommen. Man hat am letzten Spieltag unter anderem ja gegen Schalke mit 2-0 gewinnen können und die Saison dann auch versöhnlich abschließen können.
Ja klar, das gibt es ganz natürlich, dass es Schwankungen gibt. Da ist es in Fürth aber dann auch Ruhe. Das ist etwas, was den Verein auszeichnet, dieses Familiäre, die kurzen Dienstwege. Natürlich ist auch die Medienpräsenz nicht so groß wie in anderen Vereinen, wie in Köln oder in Schalke oder in Hamburg. Ich glaube, der Verein ist auch nicht abgehoben, als wir im Herbst eine Siegesserie hatten, 6 Spiele nacheinander gewonnen, 9-mal ungeschlagen. Genauso wenig, wie dann Unruhe im Verein aufkam, als man von 7 Spielen 6 verloren hatte dann im Frühjahr. Das Umfeld, die Zuschauer akzeptieren das, wobei man die fränkische Mentalität so ein bisschen kennen muss. Die sind von vornherein etwas skeptischer und man kennt vielleicht das größte Lob, was der Franke aussprechen kann. Das heißt, passt schon.
Das ist schon.
Das größte Lob. Und wenn ich jetzt auf das Spiel am Wochenende gegen Schalke 04 zurückblicke, dann muss ich sagen, da war von den Zuschauern, von den Schalke-Fans genau das Kontrastprogramm zu sehen. Unfassbar, wie die Unterstützung der Gelsenkirchener Mannschaft war von den Fans. Wenn die Mannschaft nur 20% so gut spielen würde, wie ihre Fans sind, dann würden sie ganz oben spielen und zwar nicht in der zweiten Liga.
Ja.
Großartig, da muss man sich schon fast fragen, wie kann das sein? Es gibt Vereine, auch letztes Jahr, nehmen wir mal den HSV, die haben letztes Jahr, da war ich in Hamburg, gegen Fürth gespielt im letzten oder vorletzten Spiel. Da ging es auch um gar nichts mehr. Es war ein Grottenspiel vom HSV. Gewinnt trotzdem 2-1 und du hast hinterher das Gefühl, als hätten sie die Sterne vom Himmel gespielt. Der Fürther Fan oder der fränkische Fan, na, der Fürther Fan muss man sagen, der hätte wahrscheinlich trotz des Sieges die Mannschaft ausgepfiffen aufgrund der Leistung.
Wobei ja.
Man auch unterscheiden muss, der fränkische Fan, da gibt es natürlich noch einen zweiten Club.
Weiter
südlich. dort sind die Fans ähnlich, aber da sind wir vielleicht auch bei einem Thema, was macht die zweite Liga aus, was macht Traditionsvereine aus? Warum ist das eigentlich so, dass wir in der zweiten Liga aktuell Spieltage haben, wo wir mehr Zuschauer haben als in der ersten Liga?
Ja, das ist ich sehe es halt so, dass Traditionsvereine, die haben einen Faustpfand, große Fanbasis, was ja auch immer positiv ist, was natürlich die Spieler aber auch theoretisch lähmen kann. Also ich sehe ja immer den Aspekt, ich sehe es immer aus Sicht des ersten FC Köln bei den Heimspielen, da sehe ich immer, wenn es gut läuft, dann treibt es die Spieler noch mehr an, dann geben sie noch mehr Gas auf dem Platz. So habe ich immer das Gefühl, aber wenn es schlecht läuft, wenn dann die ersten Pfiffe kommen, dann habe ich so das Gefühl, dass viele Spieler nochmal verkrampfen und es dann halt noch schlechter wird. Und natürlich haben die Fans auch immer, es gibt viele Fans, die sagen, ja, früher war alles besser, da waren wir erfolgreicher, dass auch noch immer viel in der Vergangenheit, immer viel in die Vergangenheit noch geschaut wird. Und gar nicht auf die aktuellen Veränderungen, die sich ja im Fußball ergeben, geachtet wird. Und natürlich spielt auch das Thema Geld eine sehr, sehr zentrale Rolle im Profifußball.
Da ja, absolut. Also, dass Spieler erdrückt werden, so ein Stück weit, so wie Sie es sagen, von der Kulisse und von der Erwartungshaltung vielleicht auch, ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem, was Vereine wie HSV insbesondere, das ist das typische Beispiel, aber auch Hertha oder Nürnberg oder eben auch Schalke haben, ist, dass die Erwartungshaltung auf der einen Seite sehr hoch ist, auf der anderen Seite man sich aber auch feiert. Also eigentlich lebt so ein Spieler in Hamburg ja ganz kommod. Ja, immer ausverkauftes Haus. Ja, immer gute Stimmung, werden immer gefeiert und man lebt so ein Stück weit noch in der Tradition und bietet sich da auch vernünftig mit ein. Als Spieler vielleicht auch, man wird umjubelt, man wird umhätschelt. Klar, wenn man verliert, wie jetzt, oder eine Saison spielt wie Schalke, wenn man ganz unten steht, ist das schwierig. Dann bekommt man auch von links und rechts welche um die Ohren. Aber dann gewinnst du dreimal, steigst nicht ab und wirst dann, wie jetzt hier zum Saisonende im Rohnhof, gefeiert. Und da muss man, glaube ich, auch in der Erwartungshaltung von Spielern, vom Verein, auch von den Zuschauern, auch von den Medien, die das natürlich befeuern, ein Stück weit weg von der Nostalgie, sondern hin zu der Realität. Und die Realität heißt halt einfach, dass man Spieler hat, die vielleicht falsch zusammengestellt sind, die vielleicht, also die Mannschaft, die vielleicht auch zu sehr verhätschelt werden, vielleicht auch finanziell, mag sein. Ja, ist ja auch nicht so ganz unattraktiv, offensichtlich bei den Vereinen zu spielen. Und so kommt eins zum anderen. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere Spieler dann auch sagt, naja, Gott, dann spiele ich halt ein Jahr weiter, zweite Liga, ist doch schön, im Volksparkstadion zu spielen. Dazu kommt, dass die Vereine, glaube ich, sich selber in ihrer Struktur im Weg stehen. Also wenn ich sehe, dass Schalke noch e.V. ist, dass dort die Mitbestimmung oder die Mitsprache der Fans noch sehr groß ist, wenn ich sehe, dass der Aufsichtsrat beim HSV aus, ich glaube, 10 Menschen besteht, die sich nicht grün sind, wo jeder sich auch berufen fühlt, irgendwas zur Situation zu sagen. Ich meine, es gibt auch einen Verein, der lange Jahre bei deutscher Meister war, 11-mal nacheinander, wo im Präsidium nur einige sind, aber die auch immer zu jedem Thema was dazu zu sagen haben. Ja, und so entsteht, glaube ich, eine Gemengelage, wo man aufpassen muss, dass das Theorie und Praxis, Nostalgie und tatsächlich Situation auch zusammenpassen.
Ja, also ich habe bei so diesem Traditionsverein oft immer das Gefühl, dass die Verantwortlichen ja sich selber gerne reden hören, sich selber gerne vor den Kameras sehen. Also, dass sie ja selbst darstellerisch sich eher präsentieren, anstatt tatsächlich auch zum Wohle des Vereins zu agieren und vielleicht auch mal weniger zu sagen, dass man vielleicht weniger in der Presse ist. Ich weiß, es gibt eine große Presselandschaft um diese Vereine und die haben natürlich immer ihre Informationsquellen, aber das finde ich halt immer ein sehr hinderlicher Punkt.
Da gebe ich Ihnen recht, wird das aber einschränken, weil ich glaube, das gilt nicht für jeden Verantwortlichen. Ich glaube, es gibt doch gute Manager, gute Sportdirektoren oder wie sie auch immer heißen, die einen geraden Weg gehen, die aber links und rechts, zumindest verbal, überholt werden. Ja, was mich im Moment erstaunt, in der ersten Liga beispielsweise ist der VfB Stuttgart. Da gibt es Verantwortlichen, nämlich den Trainer, der das sehr, sehr gut macht, überragend, der aber auch alles wegmoderiert, was im Umfeld jetzt im Präsidium, Aufsichtsrat dort an Störfeuer kommt. Da spielt sicherlich auch noch der Sponsor eine Rolle. Und so kann man auch das in anderen Vereinen sehen, dass die Rolle der Verantwortlichen, ob das jetzt Trainer oder Sportdirektor ist, die eine Geschichte ist, die sich aber dann immer wieder ja rechtfertigen müssen über irgendwelche Querschüsse, weil dann tatsächlich welche aus dem Busch kommen, die sich gerne im Fernsehen reden.
Da stimme ich Ihnen definitiv zu. Deswegen, also an solchen, also ich glaube, es braucht tatsächlich ein oder zwei Galionsfiguren, die vorne agieren und die das dann alles wegmoderieren können und im Hintergrund dann einige Leute, die einfach nur ihre Arbeit machen sollten.
Ja.
So sehe ich es, damit es natürlich dann auch gut funktioniert. Apropos gut funktionieren, da kommen wir natürlich direkt schon zum Zweitligameister, würde ich sagen, den FC St. Pauli. Dort haben Sie mir auch schon im Vorgespräch gesagt, hatten Sie ja letztens auch schon ein kleines Gespräch mit dem Präsidenten Uke Göttlich. Wollen Sie da vielleicht mal was zu sagen? Wo haben Sie ihn getroffen?
Bei der Veranstaltung hat mit Fußball relativ wenig zu tun gehabt. Ich habe ihn auf einer Veranstaltung eines Verlages, wo ich Gesellschafter bin, bei der Gala getroffen. Und wir haben uns natürlich sofort über Fußball unterhalten, ist ja klar. Damals, das ist jetzt vielleicht 4 Wochen her, habe ich zu ihm gesagt, ihr seid doch quasi aufgestiegen, und er hat abgewunken und sagt, nee, wir sind erst aufgestiegen, wenn es feststeht. Man merkt aber, dass der Uwe Göttlich ein anderer Präsident ist. Er ist jemand, der voller Emotionen ist. Man nennt ihn ja auch nicht umsonst den Fan-Präsidenten. Ich glaube aber, dass man ihm damit nicht ganz gerecht wird. Er ist ein cooler Typ, er ist ein anderer Typ. Aber ich glaube, dass er gerade für St. Pauli mit dem Umfeld, was dort agiert, ein Bornemann beispielsweise.
Sportdirektor?
Genau, dass das sehr gut zusammenpasst und dort genau die Rollenverteilung, wie wir sie eben nicht hatten, ja, dass jeder was sagt, dort völlig klar ist. Und dass St. Pauli dort eine Marke aufgebaut hat in den letzten Jahren, die insgesamt sehr, sehr gut und sehr, sehr stimmig ist. Auf der einen Seite der etwas andere Club, das, so wie auch die Fans, die ja eher von der linkeren Szene kommen, wobei das auch gar nicht mehr so richtig ist, dass die akzeptieren, dass es auch eine Vermarktungsmaschine in einem Verein wie St. Pauli gibt, obwohl sie natürlich für Werte stehen. Aber da muss man eben auch akzeptieren, dass es den VIP-Bereich gibt, auch bei St. Pauli, direkt über den Fans. Ja, dann heißt eben die Loge nicht Loge, sondern heißt dann eben separé. Das ist halt dort.
Hamburger.
Das ist halt ja. Auf St. Pauli so, auf dem Kiez. Und das zusammen ist ein stimmiges Konzept, denn auch bei St. Pauli spielt man ja nicht für Peanuts Fußball, sondern da geht es ja letztendlich auch darum, auch für die Spieler sich zu zeigen und auch Geld zu verdienen. Aber was St. Pauli rein fußballerisch in diesem Jahr gezeigt hat, ist großartig. Also wenn man sieht, mit welcher Ruhe die ihr Passspiel aufziehen, auch unter Druck, ja, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Da weiß jeder, wo, was er zu machen hat, wo er steht, wo der nächste Anspielpartner ist. Ja, und wenn ich sehe, wenn man sich die Quoten mal anschaut, allein die Passquote, die Passgenauigkeit von St. Pauli liegt über die ganze Saison gesehen bei ungefähr 90%.
Das ist schon ein unglaublicher Wert.
Ja, wir haben einen Fastabsteiger, da liegt gerade mal bei 72%. Und das ist so, ich glaube, der Schnitt in der Bundesliga irgendwo oder in der zweiten Liga liegt irgendwo bei paar und 80, 82 oder sowas. Das ist ganz vernünftig, aber 90%.
Das ist schon ein unglaublicher Wert. Und wir reden ja jetzt auch nicht von Spielern, die zumindest noch nicht Champions League-Niveau haben, sondern tatsächlich von Spielern, die aus unteren Ligen verpflichtet wurden, unterhalb der zweiten Liga, teilweise auch aus, ja, viele auch aus Skandinavien verpflichtet wurden. Die haben natürlich auch eine sehr gute Ausbildung genossen, aber allein die Spieler auf ein so hohes Niveau zu treiben und ihnen auch das Selbstbewusstsein zu geben, dass sie dann auch ja diese Ruhe haben können, um solche Pässe spielen zu können. Ich glaube, da spricht schon vieles für das Trainerteam rund um Fabian Hürzeler.
Definitiv. Absolut, also das wäre jetzt so der nächste Punkt gewesen. Da liegt es natürlich an Fabian Hürzeler. Fabian Hürzeler, der ja das Bayern-Gen auf der einen Seite in sich hat, der kommt ja von den Bayern-Amateuren. Und ich glaube, das ist erstmal das Erste, was er das Selbstbewusstsein hat und auch dieses ausstrahlt.
Definitiv, ja.
Das Zweite ist, dass, soweit ich das mitbekomme, seine Trainingsarbeit auch tatsächlich so ist, dass er erstmal an den Basics arbeitet. Und warum soll nicht ein Bundesligaspieler auch mal Passspiel üben? Denn die Passgenauigkeit, die Passschärfe ist die Grundlage des Spiels von St. Pauli oder eben auch von anderen Vereinen. So, wenn es zur Spielphilosophie dazu passt, vielleicht ist das, was ich in Kaiserslautern ein bisschen anders. Aber das hat auch seine Berechtigung alles. Aber was der Fabian Hürzeler dort mit seinem Trainerteam macht, ist tatsächlich, ich will nicht sagen, auf dem Schachbrett entworfene Spielzüge. Aber so ähnlich muss man sich das, glaube ich, schon vorstellen. Und dazu kommt natürlich eine Euphorie und eine Stimmung am Millerntor grundsätzlich, auch bei Auswärtsspielen, die haben ja auch immer viele Zuschauer dabei, wo man sagen muss, absolut verdienter Aufstieg.
Definitiv, ja. Definitiv. Also vor der Saison hat man ja unter anderem auch ein paar wichtige Spieler verloren, das ist auch immer zu erwähnen, beispielsweise Lukas Daschner, der in der vorletzten Saison sehr gut performt hat, dann zum VfL Bochum gegangen ist, der dann aber auch ja man hat ihn kaum vermisst. Also vor der Saison hätte ich gedacht, St. Pauli, sie haben zwar eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt, aber dass sie vielleicht im oberen Tabellenmittelfeld mitspielen können, vielleicht auch Platz 6, 5 erreichen, aber dass sie dann mit so einer, ja, mit so
Dominanz,
einer
sagen, ja.
Dominanz durch diese Liga gehen, mit so einer Selbstverständlichkeit auch. Also ich hatte bei jedem St. Pauli-Spiel das Gefühl, dass sie immer wissen, was zu tun ist, dass sie immer einen klaren Plan im Kopf hatten und dass sie auch tatsächlich auf ihre, sich ihren Stärken bewusst waren. Und das finde ich einfach unglaublich und für mich auch der absolut verdiente Meister dieser Saison. Auch wenn natürlich Holstein Kiel eine überragende Saison gespielt hat, definitiv auch für mich noch überraschender als St. Pauli da so weit oben mitgemischt hat.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also für mich ist St. Pauli jetzt nicht so überraschend gewesen. Aber Holstein Kiel war für mich, ehrlich gesagt, auch gerade mit den Abgängen, die sie hatten. Ja, da sind ja wirklich wichtige Spieler weggegangen. War für mich eine Mannschaft, wo ich eher gedacht habe, dass sie unten mitspielen. Ja, weil sie doch für mein Empfinden die letzten Jahre fast über ihrem Level gespielt haben. Wenn sie dort teilweise auch mit Pech nur Dritter geworden sind, waren sie immer eine Mannschaft, die über die kollektive Geschlossenheit gekommen sind, die vielleicht auch wenig Fehler gemacht haben. Also so richtig schlechte Serien habe ich von denen eigentlich gar nicht mehr in Erinnerung. Und die haben auch ein Spiel verloren und dann waren sie plötzlich wieder da. Dann irgendwie haben sie viele Elfmeter bekommen, die sie dann reingeschossen haben. Und irgendwie haben sie sich immer gut aus der Affäre gezogen. Aber für mein Empfinden war das immer etwas, wo sie über ihrem eigentlichen Level gespielt haben, wo sie eben viel auch draus gemacht haben. Und jetzt muss man in dieser Saison auch sagen, das ist genau das Gleiche. Sie haben einfach konstant vernünftig gepunktet. Wir haben nie die Sterne vom Himmel gespielt, aber sie haben das solide gemacht. Und Meisterschaften oder Aufstiege oder wenn du oben mitspielst, die werden nun mal dadurch entschieden, dass du wenig Fehler machst, gerade gegen untere Mannschaften. Ja, da, wo du Punkte lässt. Ja?
Ja.
Wo du eher sagst, boah, wie kannst du denn da jetzt zu Hause die Punkte lassen? Und das haben sie ganz wenig gemacht. Im Gegensatz, nehmen wir mal den HSV wieder, im Gegensatz zum HSV, der plötzlich zu Hause gegen Osnabrück verliert, der gegen Wien Wiesbaden verliert, der in Osnabrück verliert, also gegen Osnabrück nicht einen Punkt geholt hat.
Das ist schon unglaublich.
Ja, so.
Die ja als Tabellen 18. sang- und klanglos in die dritte Liga abgestiegen sind.
Jetzt. Absolut. Ich meine, Fürth hat gegen die auch verloren, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist vielleicht die Erwartungshaltung.
Ja. Ja, man ist ja mit anderen Ambitionen auch in die Saison gegangen bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Also ich glaube nicht, dass der direkte Aufstieg das Ziel war. Deswegen. Und bei Kiel, ich fand, also sie haben halt sehr, sehr kompakt gespielt in dieser Saison. Also sie haben sehr wenig Gegentore bekommen. Und was exemplarisch dafür ist, sie haben natürlich auch eher den Umschaltfußball gespielt. Also eher aus einer sicheren Defensive dann schnell nach vorne gespielt. Und ein ganz besonderer, oder der Aspekt, der mich da ganz besonders beeindruckt hat, positiv wie negativ, ist, dass Holstein Kiel tatsächlich in der Heimtabelle nur Tabellenachter ist und in der Auswärtstabelle Tabellenerster. Mhm. Weil in Heimspielen muss man natürlich öfter das Spiel machen vor heimischem Publikum. Aber auswärts, da hatte man immer die Möglichkeit, wir stehen erstmal hinten und können dann über unsere schnellen Außenspieler, beispielsweise einen Tom Rothe, der Dortmunder Leihgabe, der natürlich sich überragend entwickelt hat, wahrscheinlich jetzt beim BVB zurückkehren wird. Dort dann immer über die Flügel konnte man durchbrechen und hatte dann natürlich, ja, vorne drin mit Bernhardsson, mit einem Maschino, mit einem Skripski, Jungs, die natürlich auch gut dann im Abschluss sind und dann halt auch eiskalt vor dem Tor sind, nicht viele Chancen brauchten.
Absolut. Also ich würde es mal so zusammenfassen, was wir sagen, die haben einfach kompakt gestanden immer. So, ja. Wenn man sieht, dass die beiden Aufsteiger jeweils die wenigsten Tore kassiert haben, nämlich St. Pauli 36 und Holstein Kiel 39, dann zeigt dies ja auch, wo sozusagen das Erfolgsrezept ist, nämlich kompakt stehen, Und natürlich dann auch die Qualität zu haben, Konter zu setzen oder im entscheidenden Moment auch vor dem Tor die Chancen reinzumachen und nicht auszulassen. Und genauso ist es andersrum, wenn ich jetzt die Absteiger anschaue, die halt zu viele Tore kassiert haben und mit 30 oder so oder sowas wenig geschossen haben. Also so einfach ist dann wieder Fußball auch.
So ist es natürlich. Da greift natürlich auch wieder der alte Spruch, mit Toren gewinnt man Spielen, mit der Defensive die Meisterschaften.
Ja, die Plattitüde das wollte ich jetzt nicht raushauen, aber
dafür bin ich ja da. Klar. Für die flachen Sprüche bin ich hier zuständig.
Nee, das ist schon alles in Ordnung. Wir zahlen da beide 5 € ins Phrasenschwein und dann passt das wieder.
Dann passt das schon, ja.
Ist schon alles in Ordnung.
Ja, ja, und also ich bin auf jeden Fall froh, dass beide Teams jetzt in die Bundesliga aufsteigen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie werden sich in der Bundesliga schlagen. Ich glaube, dass St. Pauli es einfacher haben wird als Holstein Kiel. Auch einfach, weil man noch bessere, qualitativ hochwertigere Einzelspieler hat. Denn ich glaube, in der Bundesliga sind wir dann schon auf einem Niveau, das für Kiel nicht nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit klappen wird, sondern dann müsste man schon gut an Qualität zulegen. Oder was sagen Sie dazu?
Ich glaube, es gibt einen Punkt. Ich bin bei Ihnen. Ich glaube, Kiel wird es richtig schwer haben. St. Pauli auch, aber denen traue ich das noch eher zu. Aber warum? Ich glaube, dass in Kiel jetzt eine Zufriedenheit herrscht. Zufriedenheit, wir haben es geschafft, in die Bundesliga zu kommen. Und es wird kein Mensch der Holstein-Mannschaft oder dem Verein übel, wenn sie wieder absteigen. Das ist so ähnlich wie das Phänomen, was wir in Fürth hatten, als wir aufgestiegen sind, was auch andere Vereine, Paderborn beispielsweise, als sie in der Bundesliga waren, hatten. Die machen ein paar gute Spiele, die gewinnen vielleicht auch mal überraschend, wenn die das erste Mal, dass sie Bayern schlagen. Ja, aber die Erwartungshaltung ist ja nicht so schlimm, wenn wir absteigen. Die kann schon dazu führen, aus meiner Sicht, dass die Gefahr, dass man unten erst recht reinrutscht und unten bleibt, sehr groß ist. Bei St. Pauli sehe ich es ein Stück weit anders. Die waren schon mal drin. Die haben vielleicht auch noch die Motivation, da hinten dran jetzt Erster in Hamburg zu sein. Das ja. ist auch ganz unwichtig in der Hansestadt. Und von daher traue ich denen jetzt mal unabhängig vom fußballerischen Potenzial her noch mehr zu als Holstein Kiel, wo die Erwartungshaltung eine andere ist, was da nicht so schlimm wäre, wenn sie absteigen, aus deren Sicht.
Genau, also ich für Holstein Kiel ist die erste Bundesliga schon wie der Hauptgewinn. Und bei St. Pauli habe ich das Gefühl, dass der Klassenhalt dann tatsächlich der richtige Hauptgewinn wäre. Und ich glaube, oder so wie ich Fabian Hützele einschätze, es wirkt er wie ein hochmotivierter Mann. Und ich glaube, er würde es auch als persönliche Niederlage sehen, wenn St. Pauli wieder absteigen würde. Deswegen, ich glaube, also diese 2-3%, die er da noch aus der Mannschaft rauskitzeln würde, die würden dann reichen, dass man zumindest vor Holstein Kiel landet und dann auch gute Chancen hat, den Klassenerhalt zu schaffen.
Also ich finde es spannend, wie Fabian Hürzeler reagiert, auch persönlich reagiert, wenn was zu erwarten ist, das nicht immer so läuft. Ja, er ist ja sehr emotional. Ich kenne ihn hier noch aus Bayern, wo er bei Bayern 2 gespielt hat, wo er Spielertrainer in Pippenfried war. Er war ja durchaus der Kartenkönig. Ja, auf dem Platz und neben dem Platz ist das jetzt ja auch. Genau. Und wenn die Niederlagen mehr werden, wenn auch der Gegenwind vielleicht kommt, dann bin ich mal gespannt, wie er selber darauf reagiert.
Das wird auf jeden Fall auch...
Könnte ein Vulkan sein.
Das denke ich auch. Also ich denke, er wird auch einige Karten sammeln. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er ja vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit sich aneignen könnte im Laufe des Jahres. Dass er sich dann charakterlich nochmal weiterentwickelt. Denn perspektivisch sehe ich ihn auf jeden Fall bei einem noch größeren Verein als der FC St. Pauli schon ist. Also ich glaube schon, dass er, wenn er diese gewisse Ruhe noch reinbekommt, dass er perspektivisch ein sehr, sehr guter deutscher Trainer werden wird.
Also das Zweite, da schreibe ich ihm sofort, mit dem sehr guten Trainer, das ist so ähnlich wie Nagelsmann oder sowas, vom Typ her, dass er ruhiger wird, da würde ich jetzt gegenhalten, da können wir gerne um Bier oder sonst was wetten, das glaube ich nicht.
Okay, dann wetten wir am besten mal um ein Bier.
Okay. Und schauen wir mal. Also, abgeklärter vielleicht, ruhiger, nein. Ich biete ihm was an, er wird in dieser Saison der erste Trainer in der ersten Liga sein, der gesperrt wird wegen gelben Karten.
Okay. Das unterschreibe ich auch. Das würde ich auch unterschreiben.
Okay, also das können wir nicht wetten, aber okay.
In dem Fall. Aber ich glaube, dass er am Ende der Saison ruhiger sein wird als
wenn er denn noch dann im Verein ist.
Das wäre natürlich dann eine zweite Option. Man weiß nie, wie es.
Pauli sicherlich kein Verein ist, der sofort Hire and Fire macht, aber irgendwann werden dort auch, wie man so schön sagt, die Gesetze des Fußballs greifen. Ich hoffe es nicht, weil ich war früher gerne bei St. Pauli. Ich bin eigentlich ein Hamburger.
Ja.
Er hat immer Spaß gemacht im alten Stadion, wo man wirklich zwischen jedem Typ gestanden hat, den es gab. Und ich kann mich gut daran erinnern, wenn du auf der Stehplätze da gestanden hast und da hat einer die blöde Idee gehabt, von ganz unten nach ganz oben zu laufen, um ein Bier zu holen. Bis der, wenn er zurückkam, auf seinen Platz war, er musste immer zwei holen, weil auf dem Weg dort runter hat jeder gesagt, komm, gib mir mal einen Schluck ab, bis der dann das war der Becher leer. Also das war wirklich großartig. Ob das jedermanns Sache war, vor allem, wie ich mit meiner Frau da war, ob jemand eine Ratte auf seiner Schulter sitzen hat und sie spazieren trägt. Aber das ist einfach St. Pauli, das gehört mit dazu.
Das macht ja auch den Charme aus des Vereins. So muss man es dann auch einfach sagen.
Absolut.
Sehr, sehr schön. Ein Club, der mich auch sehr interessiert, vor allem, ich wohne ja hier im Rheinland, ist natürlich Fortuna Düsseldorf. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie werden sie sich in der Relegation gegen den VfL Bochum schlagen?
Ich glaube, dass Bochum sich mittlerweile selber im Weg steht. Die für sie selber, glaube ich, überraschend jetzt doch noch in die Relegation gekommen sind. Irgendwas passt da auch nicht. Ganz offensichtlich, vielleicht haben sie noch mal einen Befreiungsschlag bekommen, indem sie Manuel Rehmann jetzt suspendiert haben. Der ja schon dem Spruch, Torwart und Linksaußen haben irgendwie einen Knall, gerecht wird. Der aber, glaube ich, schon überzieht. Und das kann irgendwann so kontraproduktiv in der Kabine werden, dass das, glaube ich, mit ein Grund war. Denn eins muss man auch sagen, so gut er gehalten hat, so überragend war er dann auch wieder nicht, dass er dem Anspruch gerecht werden konnte. Hat auch einige Dinge kassiert. Der Manuel Rehmann kommt ja hier aus Bayern, hat lange in Burghausen gespielt. Daher kenne ich ihn auch aus der Jugend heraus noch. Und selbst da im Jugendbereich hast du eigentlich gesehen, ich drücke es mal vorsichtig aus, wie viel Ehrgeiz der Junge hat. Und dann ja auch berechtigt, wenn ich an das Elfmeterschießen, wenn ich noch dran erinnert, gegen Bayern München erinnert, wo er dann erst die Bälle hält und dann selber noch einen reinschießt gegen Oli Kahn. Das ist schon ein Verrückter, aber der kann natürlich auch in so einer entscheidenden Phase eine Mannschaft polarisieren und auch gegen sich aufbringen. Und ich glaube, das war so ein Stück weit das Thema, zumal die ja mit Nute hinten dran auch einen guten Torwart haben. Das ist also so die große Unbekannte für die Relegation. Ich glaube, dass Düsseldorf tatsächlich auch fußballerisch in der Lage ist, dort gut mitzuhalten, die einen sehr ruhigen, guten Trainer haben, die auch, finde ich, so den Klaus Allofs dort seit 3-4 Jahren das Sagen hat, eine gute Darstellung auch machen, gute Spieler auch verpflichten, das gut rausbringen, auch Abgänge gut kompensieren, die auch immer wieder Spieler rausbringen, dann verlieren sie Hennings, dann verlieren sie den, was ich, wer da noch alles weg ist, die das also wirklich auch gut machen, und die, denen ich wirklich auch gute Chancen für das Spiel jetzt in der Relegation einräume, gilt aber ähnliches, wie wir es eben über St. Pauli gesagt haben, ob das dann fußballerisch langt, wenn sie in die Bundesliga aufsteigen, das weiß ich jetzt nicht. Ohne Verstärkung wird es da vermutlich nicht gehen, weil sie für mich jetzt fußballerisch nicht so überragend waren in der Saison, sondern auch hier über mannschaftliche Geschlossenheit, über den einen oder anderen guten Spieler dann sich nach oben gehangelt haben. Also ich finde qualitativ noch ein Stück weit anders als St. Pauli zu sehen über die Saison. Von daher glaube ich 60-40 für Düsseldorf gegen Bochum Prozent ja. Der Wahrscheinlichkeit und 80-20, dass sie sehr stark nächstes Jahr gegen den Abstieg spielen.
Das unterschreibe ich tatsächlich genauso. Ich glaube, dass man tatsächlich, dass in diesem Spiel die Offensive der Schlüssel sein wird, weil ich sehe beide Defensivreihen jetzt als nicht ganz so stark an. Und gerade offensiv ist Fortuna Düsseldorf natürlich mit einem Zolis, mit einem Felix Klaus und mit Vincent Vermey, die drei vorne, haben natürlich für mächtig Wirbel und Tore gesorgt. Gerade ja Zolis mit 22 Treffern Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga mit einem enormen Tempo. Und ich glaube schon, dass man der Bochumer Defensive viele Probleme bereiten wird. Und gerade im Rückspiel hat man dann ja das Heimspiel, was natürlich dann auch immer ein Vorteil ist. Jeder, der schon mal in Düsseldorf in der Arena war, weiß, da ist natürlich eine Riesenstimmung und das sind natürlich mal so die 2-3%, die das Publikum dann nochmal aus der Mannschaft rauskitzeln kann, die dann vermutlich den Unterschied ausmachen werden.
Ja, ich glaube, der Punkt ist eher, dass das zweite Spiel in Düsseldorf ist. Denn das Thema Zuschauerunterstützung, das haben sie in Bochum ja genauso.
Das ist ja, korrekt.
Also Bochum zu spielen im Ruhrstadion ist, glaube ich, auch nicht nur schön. Lustig als Gegner, auch wenn es sicherlich eine tolle Erfahrung ist, dort zu spielen, wo wir ja sowieso sagen müssen, wir haben in Deutschland so tolle Stadien. Ja. Bochum jetzt nicht das Neueste ist, aber es ist einfach Fußball, wie man sich das vorstellt. Und von daher bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, Zuschauer spielen dann nicht die ganz große Rolle in der Unterstützung, sondern der Punkt wird sein, der Vorteil des Heimspiels. Mal sehen, wer recht behält. Wenn der Podcast läuft, ist wahrscheinlich das erste Spiel schon durch. Also von daher schauen wir mal, wie weit wir jetzt in die Zukunft schauen.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch immer das Spannende am Fußball. Beide Seiten bringen Thesen. Am Ende sieht man dann, wer eher recht behalten hat. Deswegen ist ja immer dieses Spannende. Dafür lieben wir den Fußball ja auch,
genau,
darüber zu diskutieren.
Das ist etwas, da kann ja auch jeder mitreden und jeder schlau daherreden, ob er Ahnung hat oder nicht. Und im Zweifelsfall hat der recht, der keine Ahnung hat, weil er irgendwie dann mal richtig getippt hat oder einfach richtig liegt. Das ist aber auch okay. Und deswegen unterhalten wir uns ja auch über Dinge, die in der Zukunft liegen und sind natürlich auch besonders schlau, warum jemand nicht aufsteigt oder warum jemand absteigt oder sonst was. Fußball ist wirklich, wirklich ja ganz einfach, wenn man sich anschaut, dass ein Elfmeter nicht reingeht, weil da zufällig ein Pfosten im Weg steht und du bist nicht deutscher Meister, hatten wir ja auch schon. So ein Kutzop. Dann fliegt vielleicht ein Trainer raus oder ähnliches. Das ist schon ein Geschäft. So ein Stück weit Schmerzensgeld ist dann schon dabei. Aber es macht es ja auch interessant.
Genau, dafür lieben wir es ja auch. Und gerade die zweite Liga bietet dann natürlich auch viele, viele Vereine, wo viel, viel Schmerz, aber auch Freude dahinter steckt, weil sie so groß sind. Wir haben ja jetzt schon des Öfteren über den Hamburger Sportverein gesprochen. Und ich glaube, einen Zweitliga-Saison-Abschluss-Podcast ohne den HSV vernünftig zu besprechen, wäre nicht vernünftig, denn dieser Verein polarisiert ja in der zweiten Liga.
Absolut. Wie lang soll der Podcast werden? Also wir könnten über den HSV so lange reden, dass... Also fangen wir mal vielleicht mit der letzten Entscheidung an, dass Jonas Bolt nicht mehr Manager ist. Ich glaube, das war überfällig.
Ja.
Weil 5 Jahre lang das nicht funktioniert hat, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, dass die Kontinuität gerade auf der Trainerposition nicht gegeben war. Über die Erwartungshaltung hatten wir schon gesprochen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass im Präsidium und Aufsichtsrat dort verschiedene Strömungen sind, über die Erwartungshaltung, die man auch von Seiten der Fans hat in der Medienstadt Hamburg. Aber rein sportlich gesehen, glaube ich, war es jetzt notwendig, neu zu besetzen. Mit Kunz, der ja auch schon Erfahrung mitbringt aus Kaiserslautern, dort auch sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, dann auch wieder hier, auch wieder eine Parallele am Vorstand gescheitert ist oder dann rausgesetzt worden ist, weil man meinte, man müsste alles anders machen. Das war dann ja auch nicht so richtig erfolgreich da, die Ablösung in Kaiserslautern. Er war als Trainer tätig und vor allen Dingen ist er als Person jemand, die Menschen zusammenbringen kann. So habe ich ihn kennengelernt. Ich finde, dass er ein integrativer Mensch ist, was jetzt nicht nur ein Vorteil sein muss. Weil es durchaus auch sein kann, dass jetzt die verschiedenen Strömungen versuchen, dort wieder ihre Punkte zu machen. Und da muss er aufpassen, dass er seine klare Linie durchzieht. Rein sportlich gesehen, was ist beim HSV in den letzten Jahren passiert? Man hat immer wieder neue Trainer geholt, die andere Spielphilosophien hatten, hat dann mit Tim Walter an einem Trainer festgehalten, der seine eigene Fußballphilosophie hat, die man grundsätzlich gut finden kann oder die grundsätzlich gut ist, dass Power immer offensiv, auch spielerisch von hinten heraus die Dinge zu lösen. Aber ich glaube, gerade im letzten Jahr, dieses Jahr war es etwas besser, hat Tim Walter nie einen Plan B gehabt, der Taktik. Ja, und wenn du einen Trainerlehrgang irgendwo veranstaltest, sagen wir C-Lizenz, also die unterste Trainerlehrgang, und gibst eine Aufgabe, entwickel eine Taktik, wie man gegen den HSV von Tim Walter spielt, dann ist das eine relativ simple Aufgabe.
Ja, lange Bälle hinter die Kette am besten.
Ja, der greift vorne mit 5 Leuten an oder baut auf so und spielt hinten raus. Und wenn du da presst, dann ist trotzdem verboten, den langen Ball, oder war verboten, den langen Ball zu spielen, obwohl ja eigentlich, wenn du mit 5 Leuten gepresst wird, vorne ja nur noch 5 andere Spieler stehen können. Das war mir zu einfach. Das ist so das Trainerthema. Ich glaube auch, es wäre jetzt fatal, wieder Steffen Baumgart auszuwechseln. Mir wird da jetzt auch keiner einfallen, der dann wieder das alles neu machen muss. Ich glaube, man muss ihm jetzt auch eine Chance geben. Denn zu sagen, er hat jetzt einen schlechteren Schnitt als Tim Walter in den ersten Spielen, ist jetzt ziemlich müßig. Klar, wir betrachten das jetzt aus einer Sichtweise, wo wir die Internas nicht kennen. Aber so von außen betrachtet wäre es, glaube ich, richtig, an Steffen Baumgart festzuhalten, um jetzt nicht wieder eine neue Philosophie reinzubringen, um jetzt nicht wieder eine Mannschaft zu haben, die vielleicht gar nicht zum Trainer passt. Man muss jetzt auch schauen, wer den Verein verlässt. Da sind auch einige satte Spieler, finde ich, dabei, die ihr Potenzial entweder nicht abrufen oder zu viel Potenzial nachgesagt wird, was sie gar nicht haben. Ja, natürlich haben sie auch Probleme gehabt hinten, die Sperre Vuskovic, das haben sie auch nie so richtig in den Griff bekommen. Aber einige Spieler, glaube ich, sind A, überschätzt oder rufen es nicht ab. Wenn ich einen Jatta sehe, ein überragender Spieler ins 1 gegen 1 mit viel Tempo, und dann siehst du ihn in jedem zweiten Spiel überhaupt nicht, außer dass er abwinkt. Also auch von der Körpersprache her,
ja,
sind da einige Spieler dabei, die wo man sich fragen muss, ist das eigentlich so richtig fürs Mannschaftsgefüge? Ja, denn gute Spieler, nehmen wir mal einen Glatze, der immer für 20 Tore gut ist, haben sie ja. Ja, da machen sie sich selber das Spielfeld auf, die Torwartdiskussion zu haben, wobei der Raab es so gut macht, aber
ob es jetzt so nötig gewesen wäre, heuer Fernandes auszuwechseln, es beschäftigt ja auch eine Mannschaft.
So ist es.
Und dieser psychologische Aspekt dann überträgt sich dann auch aufs Spiel und dann
Absolut. Also das war jetzt die kleinste Baustelle, glaube ich, die man hatte, selbst wenn man, wenn er zwei, drei nicht so gute Spiele gemacht hat. Aber sei es wie es sei, ich wünsche dem HSV und vor allen Dingen den Fans, das gilt übrigens auch für Schalke, für Köln können wir nächstes Jahr dann reden.
Da reden wir nächste Tour, ja.
Wünsche ich, dass sie einfach wieder hochgehen, weil die Fans haben es verdient, die Stadt hat es verdient, wobei Hamburg jetzt ja wieder vertreten ist. Ja. Aber da ist natürlich das Gleiche passiert wie in Berlin, wo plötzlich der Underdog in der ersten Liga spielt und in der zweiten Liga nicht. Ich wünsche, dass sie hochgehen, aber dazu muss man das Umfeld, das nähere und weitere Umfeld aber befriedigen.
Definitiv.
Richtig aufkommen und Umfeld heißt Präsidium, Aufsichtsrat und Medien.
Ja, wenn die Stakeholder rund um den Verein zufrieden sind, dann wird es auch auf dem Platz besser werden. Das ist ja, die Spieler sagen immer, ja, wir lassen die ganzen Stimmen von außen nicht an uns ran, aber jeder weiß ja, jeder liest ja Zeitung und es beschäftigt einen bewusst oder unterbewusst, beschäftigt es die Spieler dann ja auch, ein paar zumindest, und die können dann nicht ihr volles Leistungspotenzial abrufen und in dieser engen zweiten Liga wird es dann halt direkt bestraft, wenn du zwei, drei schlechte Spiele nacheinander hast, bist du dann schon ein Stück weit weg von den richtig guten Plätzen.
Ja. Wenn wir einen Rückblick auf die letzte Saison machen, würde ich einen Verein, der immer unterm Radar gelaufen ist, nochmal ansprechen wollen. Das ist der SV Elversberg.
Ja, sehr gerne.
Ein Verein, ich glaube, Elversberg selber hat 12.000 Zuschauer, drei Briefkästen und keine Busstation und Zug sowieso nicht. Aber ein Verein, der über Jahre hinweg großartige Arbeit macht, ja, mit dem Trainer, mit Steffen, ich finde, das muss man einfach mal auch hervorheben. Die haben ein Stadion, die wahrscheinlich in der Regionalliga erstmal keine Lizenz bekommen würden. Das bauen sie jetzt allmählich aus. Aber haben einen großartigen Fußball gespielt. Jetzt zum Schluss haben sie ein bisschen geschwächelt oder waren sie durch. Okay, das wird mir auch zu wenig gewürdigt. Ich glaube, ich habe in der Sportbild nicht einmal einen Bericht über Elversberg gelesen, über Fürth übrigens auch nicht. Die schreiben ja immer nur über HSV, Schalke, Hertha und nächstes Jahr dann über Köln.
Ja, über die, ja, Big Fische.
Aber das muss man einfach mal würdigen, was dort auch gelaufen ist. Und nicht umsonst hat man auch einen Spieler von Bayern München dorthin lotsen können, Nachwuchsspieler, der sich dort wunderbar entwickelt hat. Ja? Das heißt ja auch, es wird anerkannt. Nicht umsonst sagt Bayern München, es geht einer nach Elversberg.
Ja.
Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Nachwuchsspieler bei Bayern, haben das Potenzial, die sollen ausgeliehen werden und dann kommt jemand an und sagt, pass auf, wir verleihen dich jetzt nach Elversberg. Ja,
ja.
Da hat er gesagt, wollt ihr mich hier irgendwie Apple.
Vergagern, ja.
Mittlerweile sagt man, die machen gute Arbeit und die das funktioniert da und da kann man sich weiterentwickeln. Also großartig, ich hoffe, dass die so weitermachen. Habe allerdings Zweifel, ob die im zweiten Jahr dann nicht tatsächlich auch Probleme kriegen. Aber ich vermute, die nächste zweite Liga wird wieder genauso eng werden wie dieses Jahr. Und dann muss man sehen, dass man da rechtzeitig auch die Punkte macht. Das gilt für jeden Verein, der dort spielt. Und mal schauen, wer jetzt noch hochkommt oder drin bleibt mit Regensburg oder Wiesbaden. Mhm. Ja, Wiesbaden ist auch so ein Thema gewesen. Die erste Hinrunde sehr, sehr gut gespielt, dann geschwächelt, dann nicht am Trainer festgehalten.
Ja.
Finde ich jetzt auch schwierig. Es gab für mich keinen Grund, Kaczynski zu entlassen. Aber nochmal, wir gucken hier.
Wir sitzen hier gemütlich.
Und drauf und können da locker reden und alles besser wissen.
Ja. Also bei Wiesbaden habe ich tatsächlich auch ein wenig damit gerechnet, dass sie zumindest unten reinrutschen könnten, denn qualitativ ist der Kader natürlich unteres Zweitliga-Mittelfeld bis, ja, mit der schwächste Kader mit Elversberg vor der Saison, muss ich dazu betonen. Und man hat da natürlich noch von der Aufstiegseuphorie ein wenig gelebt, dann kommt man in so einen Positivlauf rein, man gewinnt ein paar Spiele. Aber spätestens dann zur Rückrunde, wenn es dann eine kleine Niederlagenserie gibt, dann ja, verschwindet diese Euphorie und dann kam dann tatsächlich auch das reale Leistungsvermögen der Wiesbadener zum Tragen. Und am Ende ist die zweite Liga halt zu stark, als dass man nur eine gute Halbserie spielen kann. Und jetzt müssen sie noch irgendwie versuchen, mit dem Interimstrainer in 2 Spielen gegen Ringsburg den Klassenerhalt zu schaffen. Ob man jetzt Kautschinski hätte entlassen müssen, das habe ich auch nicht verstanden, weil er für mich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber man hat wahrscheinlich noch versucht, einen letzten Impuls zu setzen, einen kurzfristigen zumindest. Ja.
Ja, wie man so schön sagt, das sind dann die Mechanismen des Fußballs. Also, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so toll. Vielleicht zur Relegation nochmal zur zweiten Liga. Da spielt ja dann Wiesbaden gegen Regensburg. Ich gönne es tatsächlich beiden. Aus verschiedenen Gründen heraus, weil es einfach auch sympathisch ist, wenn kleinere das auch schaffen, jetzt wie in Wiesbaden. Regensburg hat eine überragende Hinserie gespielt, hatten dann den Schicksalsschlag, dass ein Spieler von ihnen
verstorben ist.
Und deswegen fände ich es für den Verein und für die Mannschaft auch sehr sympathisch, wenn sie dann trotz der Negativserie, die jetzt eine Rückrunde hatten, das auch den Aufstieg schaffen würden, was jetzt nicht gegen Wiesbaden spricht, aber das einfach nur aus persönlicher, menschlicher Sicht. Das ist schon etwas, was mit einer Mannschaft eine ganze Menge macht. Und da sieht man auch wieder, wie wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, wie unwichtig Fußball an manchen Stellen dann auch wird.
Das stimmt. Das vergisst man ja manchmal. Es sind halt auch alles normale Menschen mit normalen Gefühlen. Ne? Oh, sie verdienen zwar sehr, sehr viel Geld, aber trotzdem, und ich meine, ich denke mal, dass die Mannschaft auch noch enger zusammenrücken wird, auch für die Relegation, dass sie vielleicht nochmal über diesen Verlust sprechen, sich dann vielleicht nochmal, ja, wenn sie damit untereinander sprechen, dass vielleicht dann nochmal so eine Art noch stärkeres Gemeinschaftsgefühl verursachen könnte und dass man da mit dieser Energie dann in die Relegationsspiele geht und es dann vielleicht schafft. Also aus fußballromantischer Sicht wäre es dann natürlich die perfekte Geschichte.
Ja, ob wir es jetzt nochmal thematisieren, weiß ich nicht. Aber der Achim Bayerlotzer als Sportchef, ich glaube, der kriegt das auch hin. Der ist ja als Lehrer durchaus Pädagoge und als Psychologe dann auch gefragt. Also von daher, ich wollte es nochmal ansprechen, weil das schon etwas ist, was im Fußball auch eine Bedeutung hat, sowas zu erwähnen, dass es nicht nur Sonnenseiten gibt und dass es auch jenseits von Sieg und Niederlage Dinge gibt, die dort passieren.
Definitiv. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war für diese Spezialfolge doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, oder? Dass es neben dem Fußball noch weitere Sachen gibt. Ich würde mich auf jeden Fall direkt schon mal bei Ihnen bedanken, Herr Röwe. Es war ein wunderbares Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich glaube, wir konnten uns sehr angeregt unterhalten, haben viele wichtige Themen besprochen und das letzte Wort gebührt auf jeden Fall Ihnen, Herr Röwe.
Ja, also kann ich nur zurückgeben. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, über alles Mögliche zu philosophieren. Und wenn es mal wieder passt, herzlich gerne nochmal. Und ich finde grundsätzlich das, was Sie mit Ihrem Tornetz Fußball-Bundesliga-Podcast machen, sehr, sehr gelungen und weiter auf diesem Weg. Und Gruß an alle Hörer.